Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist heute Detlef Karg. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Gewöhnlich ist diese Sendung am frühen Abend eine Art Tageszusammenfassung. Aber in Zeiten der Corona-Epidemie kann sie nur eine Fortschreibung von Ereignissen sein. Schon wenige Stunden später werden sich die Fallzahlen in Europa erhöht haben, werden immer neue Konsequenzen sichtbar sein. Momentan verdrängen die Nachrichten rund um die Pandemie fast alle anderen Ereignisse. Ab einem gewissen Zeitpunkt, und auch das zeigt unsere Erfahrung in Mediengesellschaften, wird das tägliche Corona-Update zur Routine werden, werden Redaktionen und Menschen zu anderem übergehen. Doch in diesen Tagen stürmen viele Details aus aller Welt auf uns ein und wir haben einige davon ausgewählt, auf die wir in dieser Sendung genauer eingehen werden. Natürlich mit Berichten zur Lage in Deutschland und in Europa. Selbst das Sporttelegramm am Ende dieser Sendung wird ganz im Zeichen des Virus stehen, aber nicht der Hintergrund ab 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk, der in die Zeitgeschichte blickt. Es geht um die Übertragung der deutschen Ostgebiete 1945 an Polen. Noch vor einer Woche konnten wir an dieser Stelle von über 700 infizierten Deutschen berichten. Stand jetzt sind es knapp unter 4000, wohlgemerkt die gemeldeten Fälle. Dieser rapide Anstieg zeigt, wie sehr das Virus um sich greift. Immerhin bleibt die Zahl der Todesfälle hierzulande mit derzeit 8 im Vergleich zu anderen Ländern noch gering. So muss betont werden. Damit das so bleibt, da gab es in dieser Woche in Deutschland zahlreiche Maßnahmen. So haben nun fast alle Bundesländer die Schulen geschlossen. Endlich, so sagen viele Kritiker, denn das habe in Deutschland viel zu lang gedauert. Aus unserem Berliner Studio fasst Johannes Kuhn den Stand zusammen.
Das Bundesgesundheitsministerium meldete sich am Samstag gleich mehrmals in Sachen Coronavirus zu Wort. So rief Bundesgesundheitsminister Jens Spahn alle Bürger, die im März Italien, Österreich oder die Schweiz bereist hatten, dazu auf, sich freiwillig 14 Tage zu isolieren. Das gelte auch, wenn sie keine Symptome zeigten, twitterte Spahn. Das Gesundheitsministerium warnte in einer weiteren Botschaft vor sich verbreitenden Falschnachrichten. Diese betreffen angeblich geplante massive Zusatzeinschränkungen des öffentlichen Lebens. Diese Meldungen seien falsch. Auch die Universität Wien warnte vor einer falschen WhatsApp-Sprachnachricht im Zusammenhang mit dem Coronavirus und dem Medikament Ibuprofen. Am Samstag erließen auch einige Bundesländer weitere Regeln. In Nordrhein-Westfalen dürfen Bewohner von Alten- und Pflegeheimen nur noch einen Besucher pro Tag empfangen. Thüringen verbot Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern. Und Berlin zog die Schließung von Bars, Clubs und Kneipen bereits auf den Abend vor. Mit Mecklenburg-Vorpommern entschied sich unterdessen das letzte verbliebene Bundesland, den Schul- und Kita-Betrieb ab kommender Woche auszusetzen. Ab Mittwoch gibt es damit im ganzen Bundesgebiet keinen regulären Schulunterricht mehr. Maike Finnern, Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW in Nordrhein-Westfalen, plädiert trotz der Schließungen dafür, an Abschlussprüfungen festzuhalten. Sie sagte dem Deutschlandfunk:
Wir müssen ja das ganze Jahr vom Ende her denken. Das heißt also, was passiert, wenn wir die Abitur- bzw. zentralen Prüfungen in Jahrgang 10 nach hinten verschieben, wo auch immer hin, dann wird es eben irgendwann schwierig mit einem Anschluss an einen Ausbildungsplatz bzw. mit einem Anschluss ins Studium. Und ich meine, das ist ja die Grundlage für das weitere berufliche Leben der jungen Menschen. Also ich glaube, da gibt es gar keinen Weg dran vorbei.
Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann rief angesichts der Schul- und Kitaschließungen Unternehmen und Arbeitnehmer zu größtmöglicher Flexibilität auf. Bei Arbeitszeit und Homeoffice sollten alle Spielräume genutzt werden, so der grünen Politiker. Birke Bull-Bischoff, Bildungspolitikerin der Linksfraktion, betont die Mehrfachbelastung, denen Eltern in der Corona-Krise ausgesetzt seien.
Die Zukunft des Arbeitsplatzes, die Zukunft des Einkommens. Und jetzt schließt sich damit auch für viele die Frage an, wie bringe ich meine Kinder unter? Das trifft insbesondere für Grundschulkinder oder für Kita-Kinder zu. Das kann durchaus für Eltern, wo es keine Familienhilfe gibt, wo es vielleicht Großeltern nicht in der Nähe gibt, durchaus eine sehr, sehr belastende Lebenssituation sein und zur existenziellen Frage werden.
Margit Stump, bildungspolitische Sprecherin von Bündnis 90 Grüne im Bundestag, weist darauf hin, dass vor allem für Gesundheitspersonal mit Kindern, aber auch für Eltern bei Feuerwehr und Polizei Lösungen gefunden werden müssten.
Dann ist es schon so, dass die Kommunen natürlich stark gefordert sind und das wird von Gemeinde zu Gemeinde sicher ganz unterschiedlich sein.
In vielen Bundesländern soll der Unterricht trotz Schulschließungen nicht ausfallen, sondern digital fortgesetzt werden. Die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katja Suding, kritisierte, dass aufgrund digitaler Versäumnisse dafür vielerorts die Voraussetzung fehle.
Das Thema Digitalisierung, digitale Bildung in den Schulen ist ja über Jahre verschlafen worden. Jetzt sehen wir, dass wir ein Problem Thema, wenn jetzt die Schüler zu Hause sind, muss ja irgendwie der Unterricht weitergehen und auf Digitalunterricht sind unsere Schulen sehr schlecht vorbereitet.
Die GEW-Vertreterin Finnern wiederum betont, dass es auch viele Kinder gäbe, die an einem digitalen Unterricht gar nicht teilnehmen könnten.
Es wird immer noch eine ganze Menge Schülerinnen und Schüler geben, die zu Hause eben nicht in der Lage sind, an einem Laptop oder an einem PC zu arbeiten und da entsprechend vernünftig weiter zu lernen, weil es immer noch Familien gibt, die eben damit nicht so gut ausgestattet sind.
Angesichts der starken Veränderungen im Alltag plädierten Kinder- und Jugendpsychologen wiederum an Eltern, Kinder vor Corona-Angst zu schützen.
Soweit aus Berlin, Johannes Kuhn. In Notzeiten rücken die Menschen enger zusammen. Allerdings ist das bei der Corona-Krise ausdrücklich nicht erwünscht. Mental aber sollte es umso mehr stattfinden. Das betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel heute in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Aus Berlin, Alfred Schmidt.
Die Kanzlerin bekräftigt in ihrem wöchentlichen Videopodcast ihre Botschaft an die Bevölkerung. Soweit es möglich ist, sollen im Moment die Menschen Abstand halten voneinander. Alle könnten so mithelfen dabei, ganz konkret den Mitmenschen Solidarität zu zeigen. Also, wo immer es möglich ist, sollten soziale Kontakte vermieden werden. Das helfe vor allem denjenigen, die den meisten Schutz brauchten, also Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen, so die Kanzlerin.
Das Virus, um das es geht, ist neuartig. Es gibt kein Medikament und es gibt keinen Impfstoff. Deshalb müssen wir die Verbreitung dieses Virus verlangsamen, um unsere Gesundheitssysteme nicht zu überfordern. Und das bedeutet, dass wir soziale Kontakte weitestgehend einstellen, wo immer das möglich ist.
Die Bundesregierung habe angesichts der Lage ihre Arbeitsstrukturen geändert, sagte Merkel. Zur Krisenbewältigung wird ein extra Kabinettsausschuss gebildet. Dazu gehören Vizekanzler Scholz, Innenminister Seehofer, Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sowie Außenminister Maas und Gesundheitsminister Spahn. Ab sofort soll dieses Gremium zusammenarbeiten, um die richtigen Entscheidungen für die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen zu treffen, so die Kanzlerin. Der Krisenstab aus Gesundheits- und Innenministerium bleibt weiter in Kraft und trifft sich weiter regelmäßig. Von Montag an sollen auch die Staatskanzleien der Bundesländer besser mit der Bundespolitik vernetzt werden und sich ständig und regelmäßig miteinander abstimmen.
Alfred Schmidt informierte, die Reisefreiheit in Europa, sie ist derzeit nur noch in Teilen existent. Die Grenzkontrollen sind wieder da, Beamte in Schutzanzügen messen Fieber bei Einreisenden, weisen sie gegebenenfalls zurück. Überall wird es ein wenig anders gehandhabt. Vor allem darf es nicht zu kompletten Grenzschließungen aller 27 EU-Staaten kommen, denn dann würde der Warenverkehr zusammenbrechen und die Hamsterkäufe, wie sie derzeit vereinzelt stattfinden, würden sich rasch bahnen. Anbrechen. Dänemark ist neben Polen, Österreich und Tschechien das deutsche Nachbarland, das die Grenzen stark abgeriegelt hat. Immerhin aber dürfen Transporte etwa mit Lebensmitteln weiter die Grenze passieren, wie Sophie Donges berichtet.
Nur noch 3 Grenzübergänge nach Deutschland sind offen im Süden Dänemarks, die anderen abgesperrt mit Straßenpollern. Kräne haben sie an die richtigen Stellen manövriert und pünktlich um 12 Uhr war Schluss. Nur noch Dänen oder Menschen mit wichtigem Anliegen dürfen in das Land einreisen. Für manche Familien im Grenzgebiet bedeutet das, dass sie sich nur noch schwer besuchen können. So geht es einer Frau, deren Mutter auf der deutschen Seite lebt. Wir sprechen jetzt über Skype oder FaceTime. Wir können jetzt nicht einfach mehr hinfahren und ihr helfen, wenn sie mal hinfällt oder so. Ihre Nachbarn helfen ihr jetzt. Das tut schon ein bisschen weh. Dänemark fühlt sich bedroht durch das Coronavirus, denn innerhalb weniger Tage haben sich 827 Menschen infiziert. Schon am Mittwochabend hatte die Regierung beschlossen, alle Schulen und Kitas zu schließen. Und gestern dann der nächste Einschnitt. Regierungschefin Mette Frederiksen verkündete, wir machen am Samstag die Grenze dicht.
Det vil stadig være muligt, og det vil være helt nødvendigt at transportere fødevarer.
Es wird weiterhin möglich sein, Waren nach Dänemark zu transportieren, wie Medizin oder dringend benötigte Artikel für unsere industrielle Produktion hier. Aber alle Touristen und Reisende, Ausländer, die keinen guten Grund haben, nach Dänemark zu kommen, die werden an der Grenze abgewiesen. An vielen Grenzübergängen blieb das große Chaos aus. Einige Personen mussten zurückgeschickt werden, teilte die Polizei mit. Das sei aber ruhig und geordnet abgelaufen. Trotzdem, nicht alle Reisende sind mit den verschärften Regeln einverstanden. So wie diese Frau, die mit ihrem Mann an der Grenze abgewiesen wurde.
Wir dürfen nicht da rein. Wir haben gesagt, machen Sie doch eine Ausnahme. Wir sind extra gekommen wegen der Antiquitätenmesse. Ist ja auch Verlust für die Messe. Nein, wollten Sie, das dürfen Sie nicht. Sie haben Ihre Order bekommen, wir müssen jetzt wieder zurück.
Noch bis Ostermontag gelten die strengen neuen Regeln an der dänischen Grenze. Polizei und Militär kontrollieren jedes einzelne Fahrzeug und jeden einzelnen Passagier. Manche Flüge und Züge werden in den kommenden Tagen gestrichen. Ob damit nach Ostern Schluss ist oder die Kontrollen weiter bestehen, das ist noch unklar.
Sophie Donges informierte. Schlechte Nachrichten gibt es für alle türkischen und türkischstämmigen Bürger in Deutschland. Die Türkei hat heute die Einreisen aus Deutschland und anderen Staaten ebenso wie Flüge aus der Türkei nach hierhin unterbunden. Aus Istanbul Karin Senz.
Jetzt gilt also auch für Deutsche ein generelles Einreiseverbot in die Türkei an allen Grenzen bis 17. April. Gestern Abend hatte die Regierung in Ankara verkündet, dass ab heute Morgen alle Flugverbindungen mit 9 europäischen Ländern gestrichen sind, darunter Deutschland. Für Länder wie Italien oder den Iran hatte das schon vorher gegolten. Die Menschen aus diesen Ländern, die im Moment in der Türkei sind, könnten das Land aber verlassen. Auf der Seite des Auswärtigen Amtes heißt es, Flugzeuge dürften noch landen, um deutsche Staatsbürger abzuholen. Mehrere Fluglinien bieten noch Direktflüge aus Istanbul, Antalya und Izmir an, vorerst teils bis 20. März, solange es keine anderen Anweisungen aus Ankara gebe. Reisende aus anderen Ländern, die aber in den letzten 2 Wochen in Deutschland oder den anderen betroffenen Ländern waren, dürfen ebenfalls nicht in die Türkei kommen. Türkische Bürger dürfen nicht in die genannten Länder reisen, heißt es in der Verordnung des Innenministeriums in Ankara. Auch Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron werden am Dienstag nicht nach Istanbul kommen. Der türkische Präsident hatte sie zu einem Flüchtlingsgipfel eingeladen. Stattdessen finden sich die drei zu einer Videokonferenz zusammen.
Soweit Karin Senz. Rauchen soll man gerade nicht in Zeiten der Corona-Welle, denn je gesünder die Lunge ist, desto besser sind die Chancen für den Einzelnen, wenn er eine Infektion bekommt. Das interessiert offenbar jene nicht, die heute noch vor der polnischen Grenzschließung Zigaretten in unserem östlichen Nachbarland gehamstert haben. Aus dem Stau vor der polnischen Grenze meldet sich Dorette Kirmse.
Ausnahmezustand heute an der deutsch-polnischen Grenze. Nachdem bekannt wurde, dass Polen am Sonntag um 0 Uhr die Grenzen dicht macht, bildeten sich in Frankfurts polnischer Nachbarstadt Swubice schon in der Nacht zu Samstag teils meterlange Schlangen, vor allem vor Zigarettenläden. Hamsterkäufe von Deutschen auf polnischer Seite. Eine Blechlawine schob sich Richtung Polen. Zum Teil standen Deutsche stundenlang im Stau, um dann in Polen Supermärkte und Zigarettenläden leer kaufen zu können.
Lebensmittel, Toilettenpapier, eben das Allgemeine für, was man braucht.
Zigaretten einkaufen, weil wir ja gehört haben, ab morgen sieht es schlecht aus. Ein paar Zigaretten, ein paar Lebensmittel noch.
Keine Zeit zum Einkaufen hatte hingegen Matthias Latza. Der Frankfurter wohnt seit mehr als 2 Jahren im polnischen Swubice. Er packt seine Koffer. Er will raus aus dem Land, das seine Grenzen dicht macht. Vorübergehend will der 52-Jährige jetzt wieder bei seiner Mutter in Frankfurt einziehen. Die Nachricht von der Grenzschließung kam für ihn überraschend.
Was machst du jetzt und wie geht's weiter? Vor allen Dingen die Frage ist ins Ungewisse. Wie lange dauert die Geschichte jetzt? Ich würde mich freuen, wenn man vielleicht Ostern wieder in einen normalen Zustand zurückkommen kann.
Vorbereitet auf die Grenzschließung war hingegen das Asklepios-Klinikum in Schwedt. Dort arbeiten 50 polnische Ärzte, Krankenschwestern und Hebammen. Sie werden dringend gebraucht. Für sie und alle anderen Arbeitspendler im Grenzgebiet soll es laut polnischer Regierung eine Ausnahmegenehmigung geben, sagt Rüdiger Heikappel, der ärztliche Leiter.
Unsere Verwaltung hat das bereits vor 3 Tagen in der letzten Woche vorhergesehen, dass so etwas kommen könnte und hat solche Passierscheine ausgestellt, womit eben jeder Arzt, jede Schwester, jede Hebamme sich ausweisen kann am Grenzübergang und dann hoffentlich eben eine Erlaubnis bekommt, ins Klinikum zur Arbeit zu fahren.
Ob das aber alles so reibungslos funktioniert, bleibt abzuwarten. Für den Fall, dass es Probleme gibt, hat das Asklepios-Klinikum schon jetzt vorgesorgt, sagt Geschäftsführer Ulrich Gnauk.
Wir haben den polnischen Mitarbeitern angeboten, kostenlos Hotelzimmer zu nutzen. Wir haben ein Hotel gebeten, uns die Kapazität zur Verfügung zu stellen. 28 Zimmer sind reserviert, sodass wir dort auch Fürsorge für die Mitarbeiter tun, die dieses dann zum Teil für uns erfreulicherweise in Anspruch nehmen werden.
Das bislang unkomplizierte Leben an der deutsch-polnischen Grenze erlebt eine Zäsur. Zum ersten Mal seit 29 Jahren wird die Grenze zwischen Deutschland und Polen wieder geschlossen.
Unsere Reporterin war Dorette Kirmse. Wie lange können wir Deutschen noch die geliebte Kneipe um die Ecke besuchen, die für so manchen das zweite Wohnzimmer ist? Nach den Schulschließungen stellt sich auch diese Frage. Wie schon gehört, ist Berlin vorangegangen und auch andere Metropolen wie Stuttgart haben die Schließungen von Gaststätten und Clubs angeordnet. In weiteren Städten wie Köln sind die Museen geschlossen und die Stadt hat heute alle Veranstaltungen verboten. Was bei uns also auch bald flächendeckend droht, ist seit heute Realität bei unserem Nachbarn Belgien. Michael Schneider hat Studenten in Brüssel heute Nacht bei ihrer vorerst letzten Sause begleitet und das alles in seiner Reportage verarbeitet.
Es ist voll im Brüsseler Studentenviertel. In den Bars und Kneipen drängen sich junge Menschen, bis draußen auf dem Gehsteig stehen Trauben von Feiernden zusammen. DJs legen auf. Freitagabendstimmung, wie jedes Wochenende, vielleicht sogar noch etwas ausgelassener als sonst. Denn alle hier wissen, es ist vorerst der letzte Abend. Wir feiern noch einmal so richtig, ein letztes Mal. Einmal noch genießen, bevor alles zu ist.
Die Frage ist jetzt, was machen wir danach? Vielleicht zu Hause sitzen und studieren? Oder einfach bei uns daheim feiern.
Aber es ist gut, dass sie das machen. Alles ein paar Wochen schließen und schauen, ob es was bringt. Es ist nur schade um die Party. Vor einer Bar steht ein Schild. Corona-Apokalypse morgen, heute Party. Gastwirt Antoine hat es aufgestellt. Es ist für uns auch der letzte Abend, um unsere Vorräte leer zu bekommen. Wir haben uns also entschieden, so lange wie möglich offen zu bleiben. Die Sperre gilt ab heute Mitternacht und dann sind wir bis zum 3. April zu. Die Maßnahmen der Regierung? Ärgerlich, aber sinnvoll, sagt er. Und nicht nur die meisten Gastwirte sehen das so, auch ihre Gäste. Keiner hier gehört zwar zur direkten Risikogruppe, der Altersschnitt liegt eher bei Mitte 20. Trotzdem haben alle großes Verständnis, dass jetzt etwas gegen die Verbreitung des Coronavirus unternommen werden muss. Auch Thierry, der zwei Türen weiter in einer mexikanischen Cocktailbar bedient. Er fragt sich aber, wie es für ihn weitergeht. In der Gastronomie sind schließlich viele Studenten beschäftigt, für die jetzt 3 Wochen lang ihr Einkommen wegbricht. Das heißt, ich bin quasi arbeitslos. Das ist natürlich nicht toll, aber immer noch besser, als wenn das Virus noch größer wird. Auch für die Bars und Restaurants selbst wird es eng. Unbegrenzte Kredite wie in Deutschland hat die belgische Regierung nicht angekündigt. Nur Soforthilfen in Höhe von 4.000 Euro pro Betrieb. Für Gastwirt Antoine nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 4.000 Euro für ein Unternehmen wie unseres, das ist fast nichts. Nein, das hilft überhaupt nicht. Also noch einmal so richtig Umsatz machen. Um Punkt Mitternacht ist die Stimmung auf dem Höhepunkt. Überall machen letzte Getränke die Runde. Es wird auf den Tischen getanzt. 4 Minuten später fahren 3 Polizeiautos ins Viertel ein. Die Beamten gehen von Bar zu Bar und bitten darum, Schluss zu machen. Alle Lichter gehen an, die Gäste holen ihre Jacken und in wenigen Augenblicken ist es tatsächlich vorbei. 3 Wochen Freizeitstopp in Belgien, aber unterkriegen lassen wollen sie sich davon nicht. Der DJ schickt noch einen letzten Gruß mit auf den Heimweg. We love you all. Go home. Wir lieben euch alle. Geht nach Hause, passt auf euch auf und denkt dran. Wir sehen uns in 3 Wochen wieder. Wir kommen zurück.
Aus Belgien war das Michael Schneider. Italien ist in Europa nach wie vor am stärksten von den Corona-Infektionen betroffen. Das Land, in dem das soziale Leben in allen Altersschichten sich oft auf der Straße und auf den Plätzen abspielt, fügt sich in die Ausgangssperre. 1.400 Tote stand jetzt, melden die Nachrichtenagenturen. Aber Italien wäre nicht Italien, wenn es nicht auch in einer solchen Lage improvisieren würde. In den sozialen Medien häufen sich derzeit Berichte über sogenannte Balkonkonzerte. Wer ein Instrument beherrscht, spielt auf dem Balkon zur Freude der Nachbarn ganz virenfrei. Andra, tutto bene, alles wird gut. Unser Korrespondent Jörg Seiselberg hat zugehört.
In Benevento in der Nähe von Neapel steht ein Mann mit seiner Tochter auf dem Balkon seiner Wohnung. Er mit einer Handtrommel, sie mit einem Tambourin. In der Straße gehen andere Balkontüren auf. Nachbarn holen ebenfalls Schlaginstrumente raus und beginnen mitzusingen. Ein spontanes Balkonkonzert gegen die häusliche Einsamkeit in Zeiten des Coronavirus, verbreitet über YouTube. Eines von vielen Beispielen, wie die Italiener versuchen, der Ausgangssperre mit Humor und Kreativität zu trotzen. Und kleinen Gesten der Hilfsbereitschaft, wie die der Schneiderin Arianna Alaimo, die seit dieser Woche einen Nähkurs auf Facebook anbietet. Für alle Italiener, die jetzt zu Hause vor Problemen stehen, die sie plötzlich alleine lösen müssen. Lektion 1. Wie nähe ich einen Knopf an? Ganz wichtig, versucht den Faden so durch das Nadelöhr zu ziehen, dass ihr zwei Fadenenden habt. Und dann macht ihr einen Knoten. Der Hashtag Andrà tutto bene, alles wird gut, verbreitet sich in Italien in den sozialen Netzwerken und transportiert eine trotzig optimistische Grundstimmung im Land. Motto: Wir lassen uns unsere Zuversicht nicht nehmen, auch wenn das Coronavirus unser Leben umkrempelt und wir zu Hause bleiben müssen. Andrà tutto bene, alles wird gut, ist auch als Slogan auf Zetteln an Wohnungstüren zu sehen und auch von Kindern bunt bemalten Bettlaken, die über Balkongittern hängen. Sara Asquini aus Rom versucht, ihren Landsleuten zu helfen, indem sie Videos von Yoga-Lektionen gegen Rückenschmerzen ins Internet stellt. Nicht nur, weil sie sich wegen der derzeitigen Bewegungsarmut der Italiener sorgt. Dieser Unterricht soll auch ein Moment des Zusammenseins, des sich gegenseitig Unterstützens sein, damit sich alle zu Hause nicht isoliert, sondern trotz allem sich gegenseitig nahe fühlen. Auch Künstler versuchen, ihren Beitrag zu leisten, um die Stimmung im Land hochzuhalten. Rockstar Gianna Nannini spielte live per Internet von zu Hause aus. DJ Vitovar versuchte mit einer virtuellen Dancehall-Party auf Facebook, die Italiener in ihren Wohnzimmern zum Tanzen zu bringen. In Corona-Zeiten solo zu Hause, aber nicht alleine. Der Journalist Luca Zorloni hat deswegen mit Freunden das gemeinsame Abendessen via Skype erfunden. Wir haben uns abends um 19:30 zur Abendessenzeit verabredet, jeder mit seinem Teller vor dem Bildschirm. Und dann haben wir ausführlich 2 Stunden miteinander geplaudert, als säßen wir alle zusammen, obwohl jeder bei sich zu Hause war. Auf diese Weise haben wir ein bisschen die jetzt übliche Langeweile durchbrochen. Silvio Brusaferro ruft seinen Landsleuten zu, haltet durch. Frühestens Anfang April, sagt der Chef des Nationalen Instituts für Gesundheit, könne absehbar sein, ob Italien die Krise überwunden hat. Noch 3 Wochen also müssen die Italiener versuchen, sich in ihren eigenen 4 Wänden so gut wie möglich bei Laune zu halten.
Aus Italien war das Jörg Seiselberg. In Japan, einem der am dichtesten besiedelten Staaten der Welt, regiert Premier Shinzo Abe seit gestern mit einer Notverordnung. Heute hat er sich zur Lage der Nation geäußert, die offenbar weniger Anlass zur Sorge gibt als zunächst erwartet, wie Udo Schmidt berichtet.
Shinzo Abe kann jederzeit den Notstand in Japan ausrufen, um die Ausbreitung des Coronavirus zumindest zu verlangsamen. Gestern hat ihn das japanische Parlament dazu ermächtigt. Japans Premier heute in Tokio. Ich schätze die Situation so ein, dass es derzeit nicht notwendig ist, den Notstand zu erklären. Japans Schulen sind bereits seit 2 Wochen geschlossen. Sollte der Notstand doch noch ausgerufen werden, könnten auch sämtliche öffentlichen Versammlungen verboten werden. Der Premier könnte seine Japaner auch dazu verdonnern, zu Hause zu bleiben. Im Moment, so Abe heute, sei dies aber nicht notwendig. 36 neue Corona-Fälle in Japan innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Insgesamt nun 1.423 Corona-Infizierte. Für Premier Shinzo Abe ist das eine fast schon positive Nachricht. Die Zahl der Erkrankungen nehme zwar zu, erklärt er, verglichen mit anderen betroffenen Ländern allerdings nur sehr langsam. Unsere Experten sagen, dass sich die Infektionen auf einem beruhigenden Level halten und es nicht zu einer explosionsartigen Ausbreitung kommt. Der langsame Anstieg der Infektionen zeige, dass die bisherigen Maßnahmen greifen würden. Ende März, so Japans Premier weiter, werde man in der Lage sein, täglich 8.000 Verdachtsfälle zu testen. Im Land stünden 12.000 Intensivbetten zur Verfügung. Shinzo Abe reagiert damit auf die Kritik der vergangenen Wochen. Japan gebe nur wenige Corona-Fälle bekannt, weil kaum getestet werde. Japans Wirtschaft allerdings, vor allem kleine und mittlere Betriebe, leidet unter der Corona-Krise. Nikkei Asian Review veröffentlicht heute eine Liste von Unternehmen, vor allem im Tourismusbereich, die bereits Insolvenz angemeldet haben. Kleine, traditionelle Hotels sind darunter, Kreuzfahrtunternehmen und Reiseagenturen. Von Journalisten auf die Olympischen Spiele angesprochen, will der Premier derzeit zumindest von einer Verschiebung nichts wissen. Wir arbeiten eng mit dem Olympischen Komitee zusammen, dieses wiederum eng mit der WHO. Wir wollen die Corona-Krise überwinden und die Spiele wie geplant stattfinden lassen.
Soweit Udo Schmidt und wir bleiben beim Sportlichen. Im Studio ist jetzt Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion mit Sport in den Zeiten von Corona. Bitte.
Ja, was findet überhaupt noch statt, fragen sich einige. Es fanden noch einige internationale Wettkämpfe statt hier in Europa. Beispiel der Biathlon-Weltcup in Finnland. Die Saison endet zwar mit dem heutigen Tag, aber bis heute fanden dort Wettkämpfe statt. Die Verfolgungsrennen, und das hatte einige Kritik erzeugt. Andrea Otto berichtet vom Sportlichen.
Es gab nichts zu holen für die deutschen Damen. Zwar sind Denise Herrmann und Franziska Preuß nach ihrem Doppelsieg im Sprint als Erste in das Verfolgungsrennen gegangen. Am Ende reichte es allerdings nur zu einem 9. Platz für Preuß und einem 16. für Herrmann. Schuld waren zum Teil wilde Schießeinlagen, weil der Wind schwer zu kalkulieren war.
Ja, bis auf das zweite Liegenschießen, das war kacke, richtig kacke. Ich habe aber gar nicht mehr gewusst, wo die Schüsse sind. Ich habe nicht gewusst, muss ich doch links dran, dass der Wind an der Wand abprallt und dreht. Aber die Trainer haben jetzt schon gesagt, ich hätte 8, 9 Rasten bei rechts drehen müssen, dass die fallen. Also keine Ahnung, wer das im Rennen macht.
Denise Herrmann war zwar mit der zweitbesten Laufzeit unterwegs, leistete sich insgesamt aber 8 Schießfehler.
Es war halt wirklich schwierig so am Stand auch, gerade bei dem Liegend, keine Ahnung, wo die Schüsse hingefallen sind. Aber der Franzi hat ja neben mir genauso Schwierigkeiten gehabt. Ja, mal hat man ein bisschen mehr Glück, mal ein bisschen weniger. So mal mit Platz 16 haben wir auch recht aus der Affäre gezogen, aber vom Schießergebnis her war es Katastrophe heute.
Immerhin, nach dem Gewinn der Sprintkristallkugel ist Denise Herrmann im Gesamtweltcup Dritte geworden. Der Gesamtweltcup-Sieg ging an die Italienerin Dorothea Viera vor Tiril Eckhoff aus Norwegen. Bei den Herren gab es für die Franzosen im Verfolger noch einen Dreifach-Triumph. Martin Fourcade siegte im letzten Rennen seiner Karriere. Den Weltcup-Gesamtsieg hat er allerdings knapp verpasst, weil nämlich sein Konkurrent Johannes Tinnis Bø Vierter geworden ist, hat sich der Norweger die große Kristallkugel geholt. Der beste Deutsche im letzten Rennen war an Pfeiffer auf Platz 5.
Und die Teams aus den USA, Österreich und der Slowakei waren vorzeitig ausgestiegen und abgereist. Als Extrawurst im internationalen Wettkampfgeschehen kann man auch den Spitzenradsport bezeichnen. Während in Frankreich inzwischen Schulen geschlossen und Regionen zu Risikogebieten erklärt wurden, fand die traditionsreiche Fernfahrt Paris-Nizza statt. Heute die letzte Etappe, und den Gesamtsieg hat mit Maximilian Schachmann ein deutscher Fahrer geholt. Holger Gerska berichtet.
Es ist der erste deutsche Sieg bei einer World-Tour-Rundfahrt seit 7,5 Jahren. Im Herbst 2012 gewann Toni Martin die damals noch das Saisonfinale markierende Peking-Rundfahrt. Jetzt ist Maximilian Schachmann der Triumphator von Paris-Nizza. Auf der letzten Etappe dieser sogenannten Fahrt in die Sonne geriet das gelbe Trikot für den deutschen Meister überraschenderweise gar nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Die Bergankunft in den französischen Seealpen in der Nähe von Nizza beendete der Berliner auf Platz 6. Die Attacke des Zweiten der Gesamtwertung, des Belgiers Thijs Benoot, kam zu spät. Am Ende waren es 18 Sekunden Vorsprung. Für Maximilian Schachmann ist es der größte Erfolg der Karriere und die Krönung seines Comebacks. Nach dem dramatischen Sturz im Zeitfahren der Tour de France im vergangenen Sommer musste er mit einem Handbruch monatelang pausieren. Den Grundstein für den Gesamtsieg legte der Profi der deutschen Bora-Mannschaft mit einem Sieg auf der verregneten Auftaktetappe und mit einem 2. Platz im Einzelzeitfahren. Ursprünglich sollte noch eine 8. Etappe gefahren werden, rund um Nizza. Diese allerdings fiel den Sicherheitsmaßnahmen in Sachen Coronavirus zum Opfer. Das gilt auch zumindest für die nächsten Wochen für den gesamten Radsport. Maximilian Schachmann hofft, dass sich die Lage bis zu seinem Lieblingsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich, geplant für Ende April, wieder entspannt hat.
Und das Stichwort ist in dieser Sendung schon gefallen. Am Horizont stehen nach wie vor die Olympischen Sommerspiele ab Ende Juli. Da wundern sich einige, dass so fest am Plan festgehalten wird vom Internationalen Olympischen Komitee. Alles unsicher, nur Olympia nicht. Das habe ich die Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes, Veronika Rücker, gefragt.
Ich würde nicht sagen, dass Olympia nicht unsicher ist, aber ich glaube, dass der Zeitpunkt für eine definitive Entscheidung im Moment noch zu früh ist. Und auf der anderen Seite würde ich auch ehrlich sagen, wir erwarten aktuell von unseren Athletinnen und Athleten, dass sie sich professionell auf die Spiele vorbereiten. Insofern würde ich das Gleiche auch von uns erwarten. Natürlich müssen auch wir uns in aller Professionalität auf die Spiele vorbereiten, solange der aktuelle Stand der ist, dass die Möglichkeit besteht, dass die Spiele in Tokio stattfinden.
Das ausführliche ganze Interview mit Veronika Rücker gleich nach 19.10 Uhr hier im Deutschlandfunk in Sport am Samstag.
Danke, Marina Schweizer. Und mit Sport in Zeiten von Corona und danach befasst sich auch unser Abendkommentar hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Bleibt mir noch, Ihnen einen guten Abend zu wünschen. Im Studio war für Sie Detlef Karg. Bleiben Sie gesund.